Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hanna und heute geht es wieder einmal um Devs. Wer ist denn im Abstandsstudio mit dabei heute?
Hallo, hier meldet sich Bjarne aus Wien direkt. Genau, ich bin auch wieder dabei, so wie die letzten Wochen.
Ich wollte gerade sagen, determiniert, ne? Wir können gar nicht anders, glaube ich. Bjarne, du und ich, wir rocken jetzt die Folgen durch zu Devs.
Ich habe mich längst damit abgefunden und das ist wirklich okay.
Du kannst auch nichts mehr dagegen tun. Es ist fix. Genau, wir gehen weiter in Folge 5. Denkt immer dran, die Folgen haben ja keinen Titel im Original oder von Alex Garland bekommen. Ich habe mir aber schon einen überlegt. Willst du den jetzt schon hören oder später?
Am liebsten jetzt schon. Ich kann nicht so gut warten.
Ich würde die Folge nennen Katie im Porno-Kino.
Ja, wobei pornomäßig ja jetzt wirklich nur so ganz wenig passiert, bei dem, was sie sich anschaut. Aber dazu kommen wir
ja
gleich noch.
Ich wollte gerade sagen, aber wir haben es ja, finde ich, so genannt, weil theoretisch könnte man ja alle Pornos, alle Wunschpornos dieser Welt schauen. Und ich glaube, letztes Mal hatten wir ja auch in der Folge, ich glaube in der Folge 3 war das ja auch überlegt, dass Katie ja gar nicht, sie guckt ja nichts de facto. Sie nutzt das ja nicht so in dem Sinne. Und ich finde es jetzt ganz interessant, dass wirklich ja Katie eigentlich die ganze Folge lang in dem Kino sitzt.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall eine Katie-Folge. Also über Katie haben wir jetzt auch noch viel gelernt, worüber wir gleich zur Genüge reden können.
Genau, ich werde einmal vorweg natürlich auch noch unseren Sponsor danken für die heutige Folge. Und zwar episodenbegleitend möglich gemacht hat das natürlich wieder, haben das natürlich wieder unsere Freunde von Fox. Ihr könnt die aktuellen Folgen auf Abruf bei den bekannten Pay-TV-On-Demand-Plattformen natürlich verfolgen oder immer mittwochs linear 21 Uhr auf Fox gucken und natürlich Folge gucken, unseren Podcast hören und gerne, wenn ihr wollt, Feedback schreiben an podcast@serienjunkies.de, denn wir haben ja auch ein bisschen gesammelt, wir haben es euch versprochen und ich glaube, Jana, war es interessant? Bist du gespannt auf das Feedback?
Ja, wir haben total viele schöne Mails bekommen. Ich kann einfach mal direkt anfangen mit einer Mail von der Marie. Die hat sich zunächst einmal über die Dialoge von Devs aufgeregt. Da haben wir auch schon manchmal drüber geredet. Da hat sie, finde ich, ein sehr witziges Beispiel auch rausgesucht, wo sie eben Jamie und Lily zitiert, wo Jamie sie fragt, you're alright under the circumstances, und sie einfach nur das so quasi wiederholt, yeah, under the circumstances. Also, wie geht's dir unter den Umständen? Gut unter den Umständen. Also, ja, wenn man das so aus dem Kontext reißt, dann klingt das schon sehr, ja, fast wie von einer KI geschrieben, die sich irgendwie auch die Arbeit möglichst leicht machen will und dann einfach auch Dialoge quasi doppelt benutzt, die Wörter exakt von dem vorherigen. Wie siehst du das?
Wie gesagt, ich finde es ja weiterhin so. Also jetzt, ich glaube, wir kommen ja auch in dieser Folge vielleicht so ein bisschen darauf, aber vielleicht gar nicht so doll. Aber irgendwie habe ich immer noch das Problem, dass die Dialoge sehr, gerade was Lily angeht, und ich weiß nicht genau, ob es an den Dialogen liegt oder an dem Schauspiel von Misuno. Ich habe es noch nicht so ganz raus, aber ich finde, es wirkt oft sehr, ja, wenn du sagst, wie eine KI, es stimmt wirklich. Und es ist diese Wiederholung von Worten. Und ich glaube, es ist auch kein Dialog, den wir natürlich führen. Weißt du, stell mal vor, ich würde das, wäre so im Podcast, hallo Bjarne, wie geht es dir denn heute? Und dann sagst du, heute
hallo,
geht es, genau, heute geht
mir
es
geht
nur
es
ganz
gut heute.
Genau. Ne, das ist irgendwie nicht, finde ich, es wirkt nicht authentisch, meiner Meinung nach. Vielleicht soll es, vielleicht ist es auch die Intention, I don't know, aber ich reg mich weiterhin auch drüber auf.
Ich muss bei sowas auch immer wieder an Lie to Me denken, dass ja meine Entscheidung damals Psychologie zu studieren sehr beeinflusst hat, obwohl das alles sehr pseudopsychologisch ist. Aber da in einer Folge hat Dr. Cal Lightman auch mal gesagt, dass Leute, die eine Frage beantworten und dabei quasi den Wortlaut der Frage aufnehmen, häufig lügen. Und das hat sie auch gemacht. Geht es dir unter den Umständen gut? Dann sagt Lily, ja, unter den Umständen geht es mir gut. Das ist anscheinend pseudopsychologisch, wissenschaftlich irgendwie für solche Experten Anzeichen, dass jemand eben ja, womöglich gar nicht die Wahrheit sagt. Also vielleicht spielt das da auch mit rein, weil Lily geht's ja wirklich nicht gut, nicht mehr unter den Umständen.
Ach, interesting. Okay, also alles war interessant. Lie to Me mochte ich auch sehr gerne. Das war hier mit Roth, ne?
Ja, Philipp Roth. Das war Tim.
Tim Roth.
Philipp Roth.
Also. War ja, ach ja, stimmt. Tim Roth. Ja, habe ich aber auch gern gesehen. Waren auch viele Staffeln, ne? 4 oder 5 sogar. Oder?
Ja, ja, obwohl die späteren kann man eigentlich auch weglassen. Also die, so wie immer eigentlich. Die früheren sind immer die besten und später verliert es sich dann in den typischen, ja, Mustern.
Und halt noch kurze Klammer dazu. Und du hast natürlich recht. Ich finde auch, dass Lilly, ich habe ja weiterhin Probleme, emotional sie einfach zu verstehen. Also ich habe oft das Gefühl, dass diese Emotionen, die sie uns zeigt, ich die irgendwie nicht lesen kann. Und das würde ja vielleicht auch dazu sprechen, dass sie eventuell ja sogar lügt in dem, was sie sagt. Also lügt im Sinne von, ne, unter den Umständen, dass das sogar auch, also dass es ihr so viel schlechter geht, als sie eigentlich vorgibt.
Genau. Da könnte ich dann vielleicht auch direkt mal kurz, ich will gleich noch kurz was zu Marie sagen, weil sie noch einen anderen spannenden Punkt hatte, aber noch mal kurz dann dazu mit Lillys Schauspiel oder dem reduzierten Schauspiel in Devs allgemein. Da hatten wir auch einen ziemlich spannenden Kommentar unter den Podcast-News bei Serienjunkies von Romata, dem User. Der sagt nämlich, das reduzierte Schauspiel passt gut zum Setting. Wir kennen Lilly nicht genug, um ihr Verhalten als passend oder unpassend bezeichnen zu können. Den alten und kleinen das ist schon wieder der nächste Teil. Also er sagt einfach, dass er findet, dass es dazu passt, zum Stil von Devs allgemein. Dass jetzt so überemotionale, dramatische Darbietung vielleicht auch gar nicht da so reinpassen würden in diese kühle Technikwelt. Kannst du dem irgendwie zustimmen oder wie siehst du das?
Ja, wir haben es ja, glaube ich, auch schon auch hinterfragt, glaube ich, in den letzten Folgen. Ist das nicht wirklich das Stilmittel? Ne? Und ein Stück weit würde ich da mitgehen, aber ich finde, gerade diese Folge, die wir jetzt heute besprechen, die 5. mit Katie, beweist uns ja, dass man irgendwie auch anders sein kann. Also ich war erstaunt jetzt, um das mal vorwegzunehmen, wie viel Zugang ich auf einmal zu Katie hatte in dieser Folge.
Ja, total. Bisher war sie ja wirklich auch, sie hat ja auch kaum geredet. Sie stand immer nur da mit verschränkten Armen neben Forrest und war so quasi, ja, so irgendwie seine rechte Hand, die aber auch jetzt nicht viel getan hat.
Und deswegen würde ich dem widersprechen, weil wir hatten ja schon eigentlich 4 Folgen mit Lilly und ich hatte nie einmal dieses Gefühl, sie emotional einfach nur zu verstehen. Und jetzt habe ich eine Folge, wo Katie im Mittelpunkt steht und bumm, würde ich sagen, ich weiß jetzt, wer Katie ist irgendwie.
Das spricht ja dann auch fast wieder dafür, dass es eher im Schauspiel liegt von Sonoya. Ah, dazu auch ein kleiner Punkt, genau. Sonoya Mizuno. Genau, jetzt habe ich es nämlich richtig gesagt. Das hat nämlich auch der User Biolek unter einer der News geschrieben, dass sie nicht Mizuno ausgesprochen wird, sondern Mizuno, also mit einem weichen S. So, das können wir ab jetzt dann auch richtig machen.
Mizuno, okay. Sorry, Biolek, es war determiniert bei mir.
Also, dass dann vielleicht einfach Alison Pill vielleicht mehr Bandbreite mitgebracht hat, um das so rüberzubringen.
Ich tue mich immer so schwer, das irgendwie zu beurteilen, aber ich würde sagen, vielleicht fast ja. Und ich meine, wir hatten es ja auch schon gesagt, Alison Pill, ne, ich denke an den Treatment, die hat wirklich eine komplette Bandbreite. Man muss ihr nur genug geben. Und ich finde, in dieser Folge hatte sie genug. Und ich finde, was sie damit macht, ist super.
Ja. Ja, die Schauspieler hören es eh nicht, also wir können auch ruhig ein paar fiese Sachen sagen. Genau, dann noch ein anderer Punkt von Marie, den ich auch sehr cool fand, damit viele coole Nachrichten bekommen, bezieht sich darauf, was wir uns, wenn wir Devs jetzt selber gebaut hätten, als erstes anschauen würden. Wir haben uns ja so ein bisschen gewundert, warum jetzt ausgerechnet Jesus ist Forrest jetzt so gläubig, so, er wirkt eigentlich nicht, als wäre er jetzt ein überzeugter Christ. Und Marie schlägt eben vor, dass man auch sich den Tag der Ermordung von John F. Kennedy anschauen könnte. Was ich irgendwie auch ziemlich spannend finde, weil das ist ja wirklich auch ein Datum, was man auf den Tag, auf die Sekunde genau rückverfolgen kann. Bei Jesus am Kreuz, man weiß so ungefähr, wann sich das vielleicht wirklich zugetragen haben könnte. So, aber auch nicht mal jetzt auf das Jahr genau, hier mit Tag 0 oder Jahr 0 stimmt ja auch wahrscheinlich nicht so richtig mit der Geburt und dem Tod. Aber bei Kennedys Ermordung wissen wir genau, es war der 22.11.63 um, ich weiß nicht, 13 Uhr, bla, sowas. Und das wäre vielleicht dann auch total praktisch, um auch als Programmierer einfach zu checken, ob Devs wirklich funktioniert, indem man dahin zurückrechnet und sich dann das vielleicht auch vergleicht mit den Originalbildern, die man ja auch hat, weil es gibt ja auch verschiedenste Videoaufzeichnungen davon. Und das wäre eigentlich der perfekte Test.
Auch interessant. Genau, ich denke, also einerseits kennen wir die Bilder ja auch rauf und runter. Ne? Es wäre so ein bisschen irgendwie fast langweilig. Aber wie geil wäre das auch zu realisieren visuell, wenn du dann so durch die Leute, die am Rand stehen, gehst, ne, und dann immer guckst, woher die Kugel kommt. Und dann dort, ne, bei dem Menschen, der die Kugel abfeuert, dann wieder zurückgehst. Ja.
Genau. Ja. Dazu hat übrigens auch der Andi einen ziemlich spannenden Beitrag gebracht. Er sagt nämlich auch, Jesus ist keine historische, sondern eine mythologische Figur. Man würde sich eher ein historisches Ereignis nehmen, von dem man sicher weiß, dass es stattgefunden hat. Und dann bringt er auch noch das Thema Klimasimulationscomputer rein, wo man das eben auch so macht, dass man Wetterdaten, wenn man da einen Algorithmus entwickelt, einfach aus der Vergangenheit nimmt, die natürlich einspeist in den Algorithmus und dann aber jetzt auch kein zukünftiges Ereignis vorhersagt, sondern auch noch eins in der Vergangenheit, wo man ja auch weiß, wie es genau ausgegangen ist und dann quasi mit vergangenen Daten etwas vorherzusagen, was etwas weniger vergangen war, wenn man dann ja den Outcome kennt. Mhm. Und das macht für mich auch total Sinn wissenschaftlich. Ich habe das früher auch in meinem Studium in Statistik gemacht. Da habe ich mir irgendwie die Bundesliga-Tabellen wollte ich vorhersagen und habe dann da verschiedene Aspekte reingebracht, so Marktwerte, Alter, vorherige Erfolge. Und man kann das echt halbwegs okay vorhersagen, wie dann die Saison ausgeht. Also so auf eine Standardabweichung von 4 oder so. Das macht auch total viel Spaß. Also das wollte ich auch nochmal kurz erwähnen von Andi, das Feedback.
Interesting. Okay, und ich hab keine Ahnung von Fußball und Bundesliga, aber jetzt wahrscheinlich wären die Vorhersagen ja auch, hätten fast immer gestimmt, oder? Weil ich habe ja auch gehört, dass es relativ langweilig sein soll jetzt in den letzten Jahren.
Ja, man kann Bayern eigentlich immer da oben. Na, genau. Da muss man jetzt auch kein Algorithmus genau. programmieren oder keine...
Du brauchst keinen Quantumcomputer dafür.
Aber ich find das eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, hat Andi total recht. Oder vielleicht auch, wenn das der Gedanke bei Marie dahinter war, dass man auf jeden Fall ein Ereignis nehmen sollte, das man viel, viel besser kennt, auch wirklich was historisch fester belegt ist, als jetzt sowas wie Jesus Kreuzigung.
Ja, ich glaube, also natürlich haben Sie recht, ne? Das ist ja Jesus de facto. Also, ne? Wer weiß, ob der wirklich da war. Also ich glaube, nicht, dass ich da jetzt so tief auskenne, aber ich glaube, man sagt, es könnte jemanden so ungefähr gegeben haben, aber ne, ja. Aber ich glaube, es geht einfach so um diesen Schockmoment, weißt du? Wenn du Jesus am Kreuz hängen siehst, wird dir doch noch mehr bewusst, wie groß die Kraft dieses von Devs ist, ne? Die Power dahinter irgendwie. Wenn du jetzt John F. Kennedy...
Das ist das größere Bild.
Ja. Genau, genau. Es ist einfach, glaube ich, die visuell beeindruckende und schockendere ikonografische Darstellung irgendwie fast. Und ich glaube, bei John F. Kennedy ist es einfach auch schon so abgelutscht. Weißt du?
Ja, auch ein bisschen vielleicht, ja. Na gut, Jesus aber eigentlich auch, oder?
Ja, aber so in visueller Form ja irgendwie... Dann so in dieser Computeranimation vielleicht ja nicht, oder? Ich weiß nicht. Also ich fand's schon.
In der Computeranimation nicht, aber sonst hängt er ja in jeder Schule in Bayern auch genauso in dieser Form. Also man kennt das Bild ja schon.
Das stimmt. Ja, ja.
Ich glaube, zu dem, was du gerade sagen wolltest, hat auch Pascal eine ziemlich spannende Mail geschrieben, da kann ich auch mal zitieren. Also Pascal, ich glaube, man hat Jesus Kreuzigung gewählt, da dies ja immer noch mehr Mythos als Fakt ist und man so etwas der Menschheit beweisen kann, was sonst mehr auf Glauben beruht, eventuell sogar mit genauem Datum. Dieser exakte Zeitpunkt und deren Umstände könnte mehr Impact generieren als ein eher diffuses Ereignis. Gut, wobei jetzt natürlich fraglich ist, wie genau man das wirklich datieren kann. Mhm. Aber das mit dem Mythos finde ich eigentlich auch noch einen wichtigen Punkt, weil das dann vielleicht auch überwältigender ist als das, was man jetzt auch schon 100-mal in irgendwelchen History-Channel-Dokus gesehen hat.
Ich glaube, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass, also klar, ich meine, Garland, du hattest ja das Interview auch mit ihm, der ist ja ein Brite, ne? Aber ich denke, in Amerika ist es ja auch Jesus und Religion einfach nochmal ein so viel größeres Thema. Und ich meine, die Serie ist ja irgendwie auch FX/Hulu für den amerikanischen Markt gemacht. Und ich glaube, da ist einfach Jesus einfach ein so großer What-the-fuck-Moment. Ich glaube, das ist wirklich, glaube ich, mehr das Schockende dahinter und weniger die Logik.
Ja, ne? Genau.
Und ich finde, dafür hat es auch bei mir funktioniert, als nicht-religiöser Mensch.
Ja.
Und sie haben ja nachher auch noch hier Jeanne d'Arc und so gehabt, was ja auch, finde ich, eine interessante visuelle Geschichte war.
Ja, visuell war das natürlich auch wieder fast genauso schockierend wie Jesus. Also auch viel mit Märtyrer, Tod und so weiter. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen überwältigender. Obwohl, Kennedy ist ja auch jetzt tot gewesen. Das ist ja auch schockierend.
Und wir hatten ja auch, glaube ich, hatten wir nicht auch über Hitler diskutiert, ne? Weil da hatten wir ja auch gesagt, dass wir einfach zu viel Bildmaterial schon haben von Hitler, gerade auch in Farbe.
Ja, stimmt. Das Problem wäre bei Candelier dann auch wieder. Es ist halt die Frage, was man genau erreichen will. Entweder man will testen, ob Devs funktioniert, dann würde ich auf jeden Fall etwas nehmen, was eh schon gut dokumentiert ist, um dann zu vergleichen. Oder etwa, oder ob man mit Devs jetzt erstmal die Leute mindblown will. So, natürlich, also in dem, wenn es jetzt was Echtes wäre und keine Serie, dann wäre natürlich der erste Punkt viel, viel wichtiger für die Programmierer. Aber weil es eben eine Serie ist, ist es für Garland jetzt wichtiger, uns erstmal umzuhauen und nicht wirklich zu beweisen, dass Devs funktioniert. Weil das glauben wir, weil es ist in einer Serie, warum sollte es nicht funktionieren?
Ich wollte gerade sagen, und ich finde auch Letzteres sehr viel spannender, als jetzt wirklich en Detail versuchen, ganz, ganz logisch in Quantencomputing zu gehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da würde ich mir lieber ein paar Dokus anschauen.
Hm. Ja.
Also die Schauwerte sind da für mich, glaube ich, gehen davor.
Hm. Ich wollte kurz noch einmal den Andi loben für einen wunderschönen Ausdruck für Forrest, den wir eigentlich auch jetzt weiter benutzen sollten. Er hat nämlich Forrest als den Firmen-Oberzausel mit Heiligenschein bezeichnet. Finde ich einfach sehr schön komponiert.
Ja. Noch kurze Info, ich hatte ja auch die liebe Mail von Marie gelesen und ich glaube, sie hat ja auch nochmal Bezug genommen zu dem Live-Event, was wir damals hatten, ne, in Köln. Und das Witzige ist ja, deswegen wollte ich es auch nochmal erwähnen, wir haben ja da bei diesem Live-Event, ich glaube, es war Januar 2019, witzigerweise auch über Devs gesprochen, weil da war sozusagen die Serie bestellt und sollte eigentlich ja noch Ende 2019, glaube ich, noch ausgestrahlt werden. Und da war so ein bisschen Buzz und deswegen, ich erinnere mich sehr, sehr, sehr gut, also generell an das Event, aber auch an Marie, ich erinnere mich auch an dich, wir haben über, genau, The Handmaid's Tale gesprochen, über die Flughafenszene, ich erinnere mich. Und du musst dir nicht komisch vorkommen, dass du mich so geblatt hast. Ich fand es ein wahnsinnig interessantes Gespräch und deswegen, danke auch nochmal, danke dafür. Das auch noch an alle, die da waren bei dem Live-Event, das war echt ein tolles Erlebnis.
Ja. Marie Noah Pino bei Instagram.
Ja, ich glaube, wir folgen uns auch schon.
Ja, genau. Ansonsten, wir haben noch ein Feedback bekommen, was ich auch noch kurz erwähnen würde. Ist jetzt nicht so inhaltlich, sondern eher zu dem Podcast selbst. Also, ja, auch ein bisschen zu Devs. Ich lese einfach mal vor von Rice Sue, glaube ich, aus der Community. Devs, also so richtig typisch Hollywood, mit all ihren vorhersehbaren und altbackenen Klischees geht die Show bisher mit ihren Charakteren um. Als ob der Writers Room zu viele Agentenfüller aus den 80ern geschaut hat. Das haut mich mal gar nicht um. Ich hoffe, da kommt noch mehr und der Turning Point, dass sich da noch wirklich etwas Großartiges daraus entpuppt. Aber bisher, naja. Und von daher frage ich mich, ob diese Serie wirklich einen folgenumfassenden Podcast verdient hat. Bisher ein klares Nein. Also ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier. Und genau, wir warten auf eine Serie, die es verdient hat. Nee, aber ich finde es ja auch cool bei Devs, dass es einerseits diese überschwänglichen Reaktionen gibt, wie sie dann vielleicht auch so von mir manchmal kommen. Aber andererseits auch die Leute, die dann total wütend sind und sagen, das ist ja total überbewertet alles. Das finde ich auch so spannend, dass diese Serie so polarisieren kann.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe das auch in meinem Freundeskreis so erlebt, dass es wirklich eigentlich nur so zwei Lager gibt. Die einen, die komplett fasziniert sind und sich Gedanken machen und irgendwie wahnsinnig hinterher sind. Und dann gibt es halt auch die anderen, die sagen, nee, es ist super langweilig, ich war raus. Und ich glaube, es gibt wenig so ein Mittelteil. Was ich nicht ganz fair finde in seiner Äußerung, ist, dass er sagt, es wären altbackene Klischees. Denn ich kann viele Kritikpunkte an Devs kann ich verstehen. Also gerade was, wie gesagt, Schauspiel, Dialoge, ne, gerade in der Pilotfolge, kann ich wirklich verstehen, die Kritik. Ich finde aber altbackende, was war das hier, Thriller- und Crime-Klischees, klar, du hast jetzt irgendwie den Spion am Anfang oder so, aber selbst das fand ich noch nicht mal besonders klischeehaft. Denn diese komische Kampfszene da in dem Parkhaus, war alles andere als ein Klischee, was ich irgendwie schon 3000 Mal gesehen habe. Und deswegen würde ich sagen, das finde ich ist dann die falsche Umschreibung der Kritik manchmal.
Man kann ja auch Klischees nehmen und dann so einen Twist verpassen, weil das Parkhaus und der Russe und der amerikanische Agent so, oder jetzt in dem Fall Sicherheitschef, das ist ja schon ein Klischee. Also Parkhäuser als Treffpunkt für Agenten, das ist erstmal vom Setting her, würde ich da auch unterschreiben, das ist ein Klischee. Aber wie es dann eben sich weiterentwickelt, das finde ich so toll bei Devs, dass es dem was Erfrischendes gibt, dass eben so ein ganz total dreckiger Kampf einfach entsteht und jetzt nicht hier, was ich auch schon mal gesagt habe, mit coolen Karate-Kicks und oder einer zieht halt so cool die Waffe oder hat sie so in der Jacke versteckt, sondern es ist halt wirklich ein Kampf um Leben und Tod und also sowas sieht man jetzt in James Bond eigentlich auch eher selten. Da sehen die Kämpfe eigentlich auch immer sehr schön auch aus.
Ja, und das meine ich ja auch. Also, dass dann die, wie es dann auch rübergebracht wurde. Ich meine, wir wollen jetzt wieder dieses schöne Wort multisensorisch benutzen, weil ich es einfach sehr liebe auszusprechen. Aber das allein, finde ich, bricht bei mir schon das Klischee. Und klar, andere können sagen, nein, ist egal, wie es aussieht. Hauptsache irgendwie die Story ist super, super neu und jede Szene muss eine sein, die er oder sie noch nie gesehen hat. Aber ja, so ganz folge ich dem nicht. Aber ja, interessant. Also ich, wie gesagt, in meinem Freundeskreis ist da auch ein riesen Love oder Hate und kein Mittelteil.
Was ja erstmal ein gutes Zeichen ist, würde ich sagen.
Finde ich ja auch. Und ich meine, das geht ja auch so ein bisschen einher, finde ich, mit anderen Serien, die wir sehr mochten. Sei es, ich glaube, wir haben sie ja auch schon sehr oft erwähnt, sei es hier einen Watchmen oder einen Euphoria oder so. Ich glaube auch, dass sich da die Lager sehr krass spalten. Und ich hoffe natürlich und mag es, dass ich auf der Liebesspalte bin. Aber es gibt natürlich auch Serien, wo ich auf der Hate, auf dem Hate-Spektrum bin. Ne? Also das ist ja auch ganz logisch.
Ja, das ist ja das Schöne daran. Das ist auch das Schöne daran, darüber zu diskutieren.
Genau, und deswegen würde ich auch nämlich sagen, also ich habe auch Feedback jetzt in meiner Bubble, in meiner Blase irgendwie bekommen, dass sie sehr dankbar waren für den episodenbegleitenden Podcast, einfach weil da so viel drin ist. Und ich finde auch, es gibt eigentlich kaum eine Serie dieses Jahr, wo es sich so lohnt, einen episodenbegleitenden Podcast zuzumachen, meiner Meinung nach.
Ja, ich sehe es auch so, sonst würde ich nicht hier sitzen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr auch noch über weiteres Feedback. Also es war jetzt ja nun mal der erste Teil, aber schreibt uns gerne noch weitere Mails. Es war ziemlich spannend auch, genau, mit euren Theorien oder eurer Meinung.
Genau, ich wollte noch einmal kurz, ich habe noch ein Feedback bekommen, das würde ich gerne noch anbringen. Und zwar war das auch sehr ungewöhnlich. Und zwar ging das auf die, oh Gott, war das die vierte oder die dritte Folge, wo hier der Song Aquarius auch drin vorkam. Hast du das noch im Kopf?
Gefühlt würde ich sagen die dritte, aber ich weiß es gerade
nicht. Genau, ich krieg das auch immer durcheinander. Also ihr erinnert euch, ne, an diese tolle Montageszene mit Aquarius. Und wir haben uns ja so ein bisschen gefragt, oder ich habe mich vor allem gefragt, warum eigentlich dieser Song? Ne? Der war aus Hair. Ich wunderte mich, warum dieser Song benutzt wurde. Und die Freundin von mir, lieben Gruß an Melanie, ihr könnt auch ihr gerne folgen hier. Sie ist auch verantwortlich für Seriasten. Die machen auch einen schönen Podcast, also wenn ihr da mal reinhören wollt. Und sie schreibt, ich habe Devs als wahnsinnig spirituell empfunden. Und für mich war der Song Aquarius ein weiterer Hinweis darauf. This is the dawning of the age of Aquarius, heißt es im Song. In der spirituellen Welt wird das Wassermannzeichen als der Umbruch in eine neue Welt gesehen. Und zwar ins goldene Zeitalter der Menschheit. Viele denken, wir stehen kurz bevor. Es bezieht sich auf planetarische Konstellationen, die dann über 2000 Jahre anhalten soll. Aber man ist sich wohl uneinig, wann es passiert. Also ich bin jetzt nicht so der spirituell angehauchte Mensch, aber ich dachte mir auch in dem Moment, oh Gott, ich kann mir gut vorstellen, dass Alex Garland auch dort irgendwie sich informiert oder was liest und dass vielleicht in dieser spirituellen Welt wirklich dieses Wassermannzeichen und Aquarius eine besondere Bedeutung hat, die er dann eingeflochten hat in diese Serie. Also ich fand es super spannend. Ich weiß nicht, bist du spirituell irgendwie veranlagt?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich fand es auch total cool, einfach weil das auch nochmal so eine ganz neue Form von Mythologie jetzt in die Serie reinbringt. Das mit Jesus und so hatten wir jetzt schon, aber auch noch diesen Teil. Und irgendwas in mir hofft jetzt total, dass einfach im Finale dann wirklich so ein Wassermann kommt und das Zeitalter des Wassermanns einläutet und Forrest und Katie einfach wegspült. Und alles ist gut. Aquaman. Also ich bin voll dabei.
Ja, Jason Momoa, ne? Nee, aber auch, ich fand es super, weil ich finde auch gerade dieser Mix bei Garland zwischen sehr, sehr wissenschaftlichen Theorien und Phänomenen mit der Verbindung von Mythologie, wie wir es auch bei Jesus gesehen haben. Ich finde, dieser Clash ist, finde ich, das auch, was mich sehr fasziniert. Dieser Bruch, ne? Der komplett irgendwie, aber doch ja auch in der heutigen Welt zusammenhängt.
Ja, ich glaube, er ist einfach ein extrem offener Mensch, der sich wirklich für alles interessieren würde. Also wenn er irgendein Thema hört, von dem er bisher noch nichts wusste, dann wird er sich das sowas von einverleiben, dass er alles weiß. Und das macht, glaube ich, auch seine Filme einfach so reich.
Interesting. Ja, ach, cool. Genau, aber wie Bjarne schon sagte, also schreibt uns gerne an podcast@serienjunkies.de, falls ihr da noch weitere irgendwie Infos habt oder was euch aufgefallen ist. Wenn ihr vielleicht auch so ein bisschen spiritueller unterwegs seid, schreibt uns gerne auch noch ein bisschen mehr dazu. Also wirklich super, super spannend, auch gerade diese Themenbereiche, die wir so gar nicht auf der Liste haben. Cool.
Genau.
Ja, Feini, wollen wir dann?
Dann sollten wir langsam mal in die Episode rein, ja.
Ich wollte gerade sagen, denn sie beginnt ja auch mit einer, wie ich finde, sehr makabren Szene. Wir sehen nämlich jetzt also Lilly in der Klinik, komplett irgendwie schlafend, zugedruckt, was auch immer. Und dann sehen wir dieses Bouquet von Blumen, wo so eine Karte drauf ist mit Get Well Soon, Kenton.
Das ist so schlimm. Ich musste aber auch lachen und habe mich dann auch total schlecht gefühlt. Aber wow, Kenton. Einerseits total lieb natürlich, aber andererseits, wenn man weiß, was er getan hat, macht es das nur noch schlimmer.
Boah, ich fand
das
echt
einen guten Blumengeschmack.
Aber was für ein Arschloch. Also ich fühlte eigentlich nur noch, dass so ein kleines Herz so drauf gemalt war, weißt du?
Ja, ich dachte tatsächlich, mein erster Gedanke war, und ich habe auch ganz genau hingeguckt, ob da irgendwie eine Kamera oder ein kleines Mikrofon oder so drin ist, damit er sie einfach besser auch im Auge behalten kann. Quasi, dass die Blumen auch wieder ein vergiftetes Geschenk sind. Aber habe ich jetzt nichts bemerkt.
Also ich fand es wirklich... Das ist schon aber wir sehen dann wieder eine wunderschöne Montage, eigentlich so ein bisschen, anfangs dachte ich, das wären so eine Traumsequenz eigentlich von Lilly oder beziehungsweise Erinnerung auch von diesem Wechsel in der Beziehung zwischen Jamie und Sergei, was ja doch auch sehr kurz scheinbar hintereinander irgendwie passiert ist, wieder mit einem Song. Ich habe ihn diesmal auch rausgesucht, Oh, I Wept von der Band Free, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist fantastisch, wieder diese kühle Ästhetik der Near-Future-Welt von Devs zu sehen, in Verbindung mit diesen sehr warmen, so 70er-Jahres-Songs. Ich finde, das passt auch wieder perfekt. Weil, stell mir vor, da wäre jetzt so ein Elektro-Soundtrack draufgelegt worden, weißt du, der so Zukunftsmusik irgendwie ist. Das wäre viel zu viel gewesen. Aber wenn du jetzt das brichst von der Musik her mit so einem 70s, ganz warmen Song, dann finde ich, ist das visuell ein ganz anderes Erlebnis.
Ja, und ich glaube, da hat sich Alex Garland auch einfach total persönlich ausgelebt, weil das kennt man auch aus ganz vielen Filmen, dass er auch hier, wie heißen sie, Crosby, Still und Nash, die auch Our House gemacht haben. Das hat er auch schon in Annihilation reingebracht und auch in verschiedenen anderen Filmen. Ich glaube, das ist einfach sein persönlicher Musikgeschmack.
Was ich aber auch sehr schön finde, weil ich finde, man hört das eigentlich selten jetzt irgendwie in Serien.
Ja.
Ne? Also, und ich finde, es passt. Wie gesagt, ich hasse ja immer, wenn man so Feature sieht und dann sehen wir irgendwie, weiß nicht, Japan, und dann höre ich gleich japanische irgendwie Bling-Bling-Musik. Wo ich immer denke, nein, bricht doch ein bisschen, ne, mit der Musik. Gib mir nicht das, was ich sehe. Gib mir was, ne, einfach mich so ein bisschen aufmerksam macht.
Ja.
Und dann sehen wir wieder sozusagen wie so ein, das war so, finde ich, wieder der Rahmen, ne? Wir kommen auch später dazu, dass der Song ja auch wieder benutzt wird, finde ich auch ein wunderschönes Motiv. Und dann haben wir eigentlich schon krass den Bruch, und wir sehen, wie ich finde, eine der brutalsten, unbrutalsten Folterszenen, die ich, glaube ich, dieses Jahr im Fernsehen oder Kino gesehen habe, also Kino in Anführungsstrichen, Film.
Brutalst, unbrutal, was meinst du damit?
Ich finde, es ist krass, in der ist auch generell auch die Szene von Sergejs Tod und andere Szenen, die wir hatten, wie brutal die Szene, also wie schwierig ich finde, sie zu gucken, weil sie, ich finde, sie geben mir eine Beklemmung, die ich kaum kenne. Wenn man aber zurück überlegt, was eigentlich passiert in der Szene, passiert ja nicht viel. Um vorwegzunehmen, eigentlich die ganze Folterszene von Kenton ist eigentlich ja nur, wo du siehst eigentlich nur, wie er ihm den Finger bricht. Und der Rest ist eigentlich nur Vorstellung. Und ich frage mich, warum es trotzdem so unfassbar ist. Es quält mich geradezu, da zuschauen zu müssen.
Ja, ich glaube, es liegt zu großen Teilen auch an Zach Grenier, oder wie man ihn ausspricht, dass er einfach diese Rolle so perfekt spielt. Er ist so ein kalter Hund einfach, dass man wirklich glaubt, dass er zu allem imstande wäre, was er auch immer wieder beteuert. Und das, finde ich, ist auch eine ganz große Kunst, dass eben Alex Garland so ein hervorragender Regisseur ist, dass er gar nicht mal jetzt diese blutigen, ausbeuterischen Szenen jetzt reinbringen muss, um zu schockieren, sondern wie du gesagt hast, er überlässt den entscheidenden Teil unserer eigenen Fantasie, den Rest impliziert er nur.
Und ich fand nämlich, ich habe sehr genau darauf geachtet, ich fand nämlich auch ganz interessant, wie er das macht. Also zum einen sind ja diese Szenen sehr, sehr langsam gefilmt. Also ich finde ja sonst, wenn wir so Action-Szenen sehen oder brutale Kampfszenen, ich kann da sehr gut erinnern an Gangs of London, ich weiß nicht, ob du den Piloten gesehen hast, da ist eine Kampfszene drin in einer Bar, die ist so unfassbar brutal, sehr, sehr gut übrigens, aber so unfassbar brutal. Sie ist aber natürlich wie viele Kampfszenen heutzutage sehr schnell geschnitten. Weißt du, du hast Schnitt, 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 Schnitt. Ne? Das ist ja einfach wahnsinnig schnell geschnitten, solche Szenen. Und hier, wenn man nur mal drauf achtet, sie ist wahnsinnig langsam. Und ich glaube, diese Langsamkeit wird fast, weil wir sie so selten sehen in solchen Szenen, fast als Bedrohung aufgenommen. Und deswegen kann die Szene sich auch so entfalten, weil auch zum Beispiel am Anfang siehst du ja nur so Anspielungen, wie du schon sagtest, was wir uns in der vorstellen. Wir sehen nur so eine bisschen so blutendes, blutiges Klopapier und so eine kleine Blutspur an der Toilette. Und da denken wir schon so, holy shit, okay, also da muss ja...
Nasenbluten.
Ne? Wir sehen aber nachher, Jamie hat ja keine großen Verletzungen. Der hat keine große, weißt du, Blutstelle am Kopf oder ähnliches. Hm. Sprich, wir werden noch nicht mal darin befriedigt zu sehen, was eigentlich mit ihm passiert ist. Wir müssen uns weiterhin vorstellen, da ist irgendwas passiert. Es muss ganz, ganz schlimm gewesen sein, weil sonst würde Jamie sich nicht so benehmen. Er kann sich ja kaum noch wehren.
Ja, auch das, wie einfach da so sitzt, ne? Wirklich wie so ein kleines, kauerndes Kind. Ich finde das auch total gut gespielt und wir haben auch noch gar nicht gesagt, Jamie lebt. Yay, das war der große Cliffhanger am Ende. Und er lebt, ja. Also es geht ihm nicht gut, aber er lebt.
Also,
ja.
Fand ich aber auch toll, ne? Also dass wirklich, ich ging ja sehr stark davon aus, dass er tot sei und dass er wirklich jetzt lebt und dann gefoltert wird auf diese sehr, sehr krass langsame, brutalst, unbrutale Art. Also fand ich Wahnsinn. Fand ich toll. Und du hast natürlich recht hier, Grenier, wie auch immer er ausgesprochen wird.
Grenier.
Er ist ja schon relativ alt, ne? Und er, wenn er sich so bückt da an die Badewanne und so, dann wirkt er ja auch schon so ein bisschen, halt hat schon ältere, sag ich mal, nicht mehr so schnelle, agile Bewegungen. Und trotzdem hat er so eine Kraft und erschreckende Bedrohung strahlt er aus. Und wie gesagt, wie du schon sagst, es ist ein fantastischer Schauspieler, sorry, ich muss noch was sagen, in Good Fight spielt er ja eine komplett andere Rolle. Er spielt so den sehr schleimigen Anwalt, was er auch perfekt hinbekommt.
Ja, ich finde ihn auch total toll. Ich kannte ihn vorher noch nicht so, aber ich wünsche mir jetzt über alles, dass er mal zusammen mit Jonathan Banks irgendwo mitspielt, weil die beiden haben für mich sehr ähnliche Vibes. Also hier aus Breaking Bad, Mike. Einfach auch, wie du gesagt hast, das sind ja schon beides ältere Männer, eigentlich Senioren, wo wahrscheinlich auch schon der Rücken nicht mehr so richtig mitspielt und die Gelenke wehtun, aber die sind ja so mächtig einfach, da hat man ja so eine Angst, da würde sich ja wahrscheinlich sogar ein Boxer oder irgendein, weiß ich nicht, Dwayne The Rock Johnson in Acht nehmen vor solchen Typen, weil die einfach auch diese Kaltschnäuzigkeit haben und diese Erfahrung.
Total. Und wir erfahren ja auch ein bisschen mehr. Wir erfahren zum Beispiel, dass er ja beim CIA war, was wir ja schon damals mit dem Senatoren-Bodyguard auch so ein bisschen schon vermutet hatten. Und was ich ja sehr krass finde, ist seine Logik. Also wir hatten ja schon früher diese Logiken zwischen, ne, China, was war das? Du bist Chinesin, dein Freund ist Russe und ich sehe Probleme oder was auch immer, dass er noch so in dieser kalten Kriegs, Denke irgendwie steckt. Und das wird ja jetzt auch wieder bestätigt, dass er erzählt, dass er in Hongkong irgendwie stationiert war, während hier der Aufstand am Tiananmenplatz war. Und dann jetzt dieser Satz überhaupt, du bist ein Dissident, ich bin ein Panzer. What the fuck?
Ja.
Oder?
Das war auch, ja, diese Rede, die war auch, wow. Da hing ich so an seinen Lippen auch, wie er das erzählt hat. Das ist so, also natürlich, es ist einfach so krass. Also auch, ich finde auch dieses Beispiel irgendwie total gut gewählt, weil diese wahre Bedeutung von dem, was damals auf dem Tiananmen-Platz passiert ist, zeigt sich jetzt auch wirklich erst, ne? Also, dass man jetzt einfach sieht, das war einfach der entscheidende Moment unserer gesamten Welt jetzt hier im 21. Jahrhundert, dass es eben nicht das amerikanische Jahrhundert wird, sondern das chinesische, weil die einfach damals diesen Protest im Keim erstickt haben. Diesen anscheinend so überwältigenden Protest, er nennt es ja auch eine Lawine, wenn die erstmal losgeht, dann ist sie nicht mehr zu stoppen, außer man stoppt sie halt, wenn man bereit ist, alles zu tun und ja, und er ist bereit, alles zu tun, jetzt auch im Fall von Jamie und Lily.
Genau, also ich kenne mich jetzt in der chinesischen Politik jetzt der 90er nicht so aus, aber ich denke, die Öffnung kam dann ja, ne, verzögert. Also die chinesische KP hat ja dann die Öffnung in den 90ern, ne, peu à peu vorangetrieben und jetzt natürlich einen krassen anderen Staat eigentlich ja aufgezogen, als wir immer dachten, ne, in den frühen 90ern oder Ende der 80er. Aber
Ja, viel freier ist es natürlich trotzdem nicht geworden, besonders jetzt dieser Tage. Ja.
Genau, aber das Krasse ist ja sozusagen, wer weiß, ob sie damals schon die eine Art von Öffnung hätten durchdrücken können, die ja auch vielleicht nur eine Art von, weißt du, dieser halben wirtschaftlichen Öffnung gewesen wäre, die dann ja erst in den 90ern wirklich kam. Ja. Und das finde ich ja auch so krass, diese Überlegung, ne? Dass dann dieses Hinhalten mit einer Art von Öffnung, die aber keine wirkliche Öffnung ist, da, wo wir jetzt heute immer noch sind, ne? Und Menschenrechte, die immer noch irgendwie nicht vorhanden sind, in keinster Form. Was ich halt nur so krass finde, für mich ist immer diese Szene mit dem Mann vor dem Panzer, ist für mich immer so eine krasse Szene, dass ich denke, man kann sich irgendwie wehren. Also klar, der Aufstand wurde dann niedergeschlagen, auch brutalst. Aber der Panzer weicht ja aus.
Ja. Ja, also das Bild ist auch im Westen so rumgegangen, dass es wirklich auch die Aufmerksamkeit total auf das Thema gelenkt hat.
Na, das Krasse finde ich ja, dass der Dude mit der Plastiktüte vor dem Panzer steht und der Panzer ausweicht. Mhm. Na, also das finde ich, deswegen finde ich, hakt es für mich so ein bisschen, dieses Beispiel. Ja. Andererseits, ich meine, er verschont ihn ja. Darf man auch nicht vergessen, ne?
Also Jamie. Stimmt, er ist ja auch der Panzer, der jetzt ausweicht.
Deswegen, ja. Also da da dachte ich auch so, Gott, ja. interessant. Aber ja, ich fand interessant, weil ich glaube auch genau das, was du sagtest. Ich glaube, die Amis haben das wirklich gedacht, ne? Wir machen jetzt das amerikanische Zeitalter und dann, wie wir sehen, es ist mit Abstand schon seit Jahren das chinesische Zeitalter, ne? Und wir haben ja auch überhaupt keine, auch Deutschland hat ja überhaupt keine, hat ja A, kein Interesse oder kaum Interesse daran gehabt, da irgendwas gegen zu tun. Und es ist einfach zu mächtig, ne? Keiner kann da irgendwas gegen tun.
Mhm. Aber allgemein, auch wenn Kenton so über seine Zeit als CIA-Agent erzählt, da habe ich auch, ich hätte so viele Fragen. Also klar, ich würde gar nicht in demselben Raum sein wollen wie er, weil er mich wahrscheinlich, umbringen nicht, aber mir den Finger brechen würde oder so. Aber danach würde ich noch ein paar Blumen kriegen immerhin. Aber einfach so seine Geschichten zu hören, das ist total spannend.
Ich glaube, ich würde mich auch eher fernhalten von ihm. Also ich überlege gerade so, wenn ich ihn so per Zufall treffen würde beim Rauchen, weißt du, kann ja gut sein, dass wir zusammen draußen eine rauchen würden. Ich glaube, dann würde ich eher weggehen von der Raucherecke, weil der, glaube ich, echt solche Vibes ausstrahlt. Ich glaube, da will ich gar nicht in der Nähe sein, obwohl ich natürlich auch Interesse hätte, ihn zu hören. Aber nee, also eine fantastische Szene und wie wir schon angedeutet hatten, er wird halt verschont, Jamie, wo ich auch dachte, okay, nach der Geschichte würde ich, glaube ich, auch nichts sagen wollen. Also ich war auch extrem verängstigt. Ja. Andererseits muss ich sagen, finde ich, würde es mehr Sinn machen, hätte Kenton ihn auch umgebracht. Denn er hat ja auch Sergei einfach in Anführungsstrichen umgebracht. Und jetzt dachte ich mir, für ihn jetzt Jamie umzubringen, muss ja auch was Kleines sein.
Ja, eigentlich schon, ja. Und auch wenn wir da wieder weiterdenken, dass Forrest und Kate ja sowieso auch alles schon vorhersehen, also weil sie in die Zukunft schauen, dann fragt man sich auch, warum sie nicht einfach da schon jetzt den Cut machen.
Na, vielleicht wollte Forrest, ich weiß es nicht. Ich bin...
Sie sind determiniert dazu, dass er war determiniert, ihn am Leben zu lassen.
Also genau, belassen wir es damit. Damit können wir alles erklären. Aber wir sehen dann ja, wie gesagt, dass Katie also jetzt wirklich dort in diesem von uns getauften Pornokino sitzt, aber natürlich keine Pornos schaut, sondern diese Szene. Und sie sieht auch jetzt die nächste Szene, wie Lilly und ihr Vater Go spielen. Fand ich auch eine sehr hübsche Szene.
Total toll, ja. Da gibt es auch eine super, kurzer Einschub nur. Es gibt eine super Doku bei YouTube, die heißt AlphaGo. Da geht es darum, wie dieser Supercomputer DeepMind, glaube ich, so programmiert, also dass er zum ersten Mal in der Lage war, einen Menschen in Go herauszufordern, nämlich den besten Go-Spieler der Welt aus Korea. Und das war damals vor einigen Jahren ein total großes Ding in ganz Korea oder auch in großen Teilen der asiatischen Welt, weil Go einfach, es sieht so einfach aus. Es hat jetzt nicht hier wie Schach verschiedene Spielfiguren, sondern es gibt nur Steine, zwei Farben und man kann die Steine irgendwo hinsetzen und muss irgendwie Territorien abstecken. Aber trotzdem ist das Spiel einfach so viel komplizierter, weil es viel mehr verschiedene Bewegungen gibt. Und es war einfach ein total großes Ding, dass der Computer in der Lage war, jetzt eben mit einem Menschen mitzuhalten. Und die Doku, die ist so spannend. Das ist einer der spannendsten Sportfilme, den ich kenne. Also kann ich nur empfehlen. AlphaGo. Und da lernt man auch viel über das Go-Spielen.
Ach, interesting. Weil ich hatte damals die News gelesen, sozusagen mitbekommen. Ich glaube, es war sogar auch ein Google-Projekt, oder? Kann das sein?
Google DeepMind ist es doch, genau. Oder Watson? Nee, IBM? Naja, ich verwechsel die ganzen Supermaschinen immer.
Ich habe die Doku leider nicht gesehen. Danke für den Tipp. Super interesting.
Ich habe sie vor 3 Jahren gesehen, also ich bin jetzt auch nicht mehr so up-to-date gerade.
Aber ich weiß nur, dass, wie du schon sagtest, also gerade im ostasiatischen Raum, wie wichtig auch Go einfach als Spiel ist. Und dass ja auch das Besondere bei Go ja auch ist, gerade wie du sagtest, du musst vorausdenken und du musst ungefähr, wie viele Schritte auch immer vorausdenken. Und dass das einfach für Computer lange Zeit nicht möglich war zu berechnen. Diese ganzen Tausenden von Abertausenden Möglichkeiten. Und ich finde das eigentlich ganz schön auch so für eine Charakterbezeichnung von Lilly. Denn uns wird ja immer wieder gesagt, dass Lilly halt so sehr strategisch denkt, ne? Und,
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Das haben wir in den Folgen vorher ja auch gesehen. Und ich finde, hier wird es so ein bisschen wie so dir erklärt, warum eigentlich. Dass sie vielleicht wirklich durch das Spiel mit ihrem Vater von Go das, diese strategische Vordenkerei auch wirklich perfektioniert hat.
Ja, und es gibt quasi auch dem Ganzen, der ganzen Geschichte ein bisschen Legitimation, dass sie eben die Auserwählte ist, die Einzige, die sich überhaupt mit Devs anlegen könnte. Weil sie eben quasi ein menschliches Devs ist, weil sie so intelligent ist, dass sie vorausschauen kann. Mhm. Mehr als die meisten anderen Menschen vielleicht.
Ja, also ich fand es auch wahnsinnig schön. Und wir sehen noch ein paar mehr Szenen. Wir sehen nämlich dann noch hier das erste richtige Aufeinandertreffen eigentlich von Lily und Sergei, zumindest nach Lilys Trennung. Ich weiß nicht, sollen wir da einzeln drüber gehen? Oder wir sehen dann Jamie zum Beispiel, wie er Lilys Facebook-Seite stalkt, ne, wo die neuen Bilder drauf sind.
Da dachte ich mir auch, Jamie. Also das Blöde war ja, dass er hat den Laptop ja einfach zugeklappt. Das heißt, also der Abend ist gelaufen für ihn, aber wenn er den Laptop das nächste Mal öffnet, ist das Bild ja immer noch da. Er hätte es einfach vorher schließen müssen und dann, also das Fenster, weißt du, was ich meine?
Oh Gott, das ist so süß, dass du das sagst, weil genau das dachte ich in dem Moment auch. Ich würde nie den Rechner so einfach zumachen. Ich würde immer komischerweise, gerade auf so einem Bild, würde ich es schließen.
Ja, weil sonst ist der nächste Tag genauso ruiniert wie der Abend. Das ist echt nicht schlau. Jamie.
Weil ich fand nämlich auch die nächste Szene sehr schön. Wir sehen mich dann Sergei und Lily zusammen auf dem Laptop einen Film gucken. Und ich bin sowieso, wie gesagt, ich bin ja ein großer Laptop-Fan und ich finde, mit einem Freund zusammen im Bett einen Film zu gucken oder eine Serie ist sozusagen das Schönste überhaupt. Und mich wundert das immer, dass so viele Serien oder Filme das gar nicht behandeln. Wie viele Leute heutzutage, weißt du, auf dem Laptop oder auf dem Pad im Bett irgendwas gucken. Und deswegen mochte ich das so gern, dass selbst Alex Garland auch realisiert hat, nein, die Leute gucken auch im Bett auf dem Laptop irgendwas.
Ja, die müssen nicht immer mit einem Tandem irgendwie dem Sonnenuntergang entgegenfahren. Manchmal ist es einfach auch ganz gemütlich zu Hause viel schöner. Der Film, den sie geschaut haben, ist übrigens Der dritte Mann. Ich habe ein paar Dialogfetzen gegoogelt und das ist anscheinend Der dritte Mann. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Parallele zu der Story siehst oder...
Witzigerweise habe ich mich natürlich auch gefragt, was gucken sie eigentlich? Denn ich kann auch sehr gut verstehen, es gibt ja so alte Filme, die ich besonders liebe. Und wenn ich mit meinem Freund, wenn ich merke, dass mein Freund diesen Film auch liebt, dann ist ja meine Liebe noch viel, viel größer an dieser Mensch, mit dem ich das teilen kann.
Ja.
Ne? Und ich habe auch noch mal geschaut bei Der dritte Mann, welche Szene das denn ist. Denn genau wie du denkst, ich würde ja nie glauben, dass Alex Garland da irgendeine Szene nimmt, die keine Bedeutung hat. Und ich habe die Szene auch gefunden. Das waren US-Kollegen, die das nämlich auch rausgefunden haben. Und es geht um eine Szene, wo sie so an so einem, wie heißt das, an so einem Ferris Wheel irgendwie sind. Und es geht vor allem um so Kollateralschäden.
Du meinst hier beim Prater, das Riesenrad.
Genau.
Ich sitze tatsächlich nur einen halben Kilometer davon entfernt. Ich wohne ja direkt beim Prater.
Oh Gott, wie süß. Stimmt, du könntest die Szene nicht nachspielen wahrscheinlich.
Okay. Ja,
das,
und dann?
Das hatte ich nur rausgefunden, also dass dann Orson Welles, der Charakter da erzählt, dass es sozusagen okay ist, in seiner Meinung, diese Aufzählung von Menschenleben für ein größeres Gut. Ne? Das ist ja auch eine generell interessante Diskussion. Wie viele Leute dürfen getötet werden, um viele Leute zu retten oder um was Besseres zu machen. Ne? Ich glaube, das ist ja ein Grundsatz, sag ich mal, menschliche Diskussion. Und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, dann auch natürlich die Rückspiegelung auf Devs, dass sie ja irgendwie auch sagen, wir bringen Leute um für das größere Gut, ne? Was Devs irgendwie erreichen kann für die Menschheit.
Das größere Gut ist aber eigentlich auch nur für Forrest, oder? Dass er sein persönliches psychologisches Problem, sein Trauma bewältigen kann. Also so viel größer ist das Gut dann ja irgendwie doch nicht.
Obwohl ich mich frage, wenn er dann das geschafft hat, was macht er denn danach mit Devs? Er wird es ja nicht zerstören.
Warum nicht?
Glaubst du echt? Katie auch?
Also Forrest wirkt für mich... Bei Katie, gut, da können wir gleich auch noch drüber reden, wir haben heute ein bisschen was über sie gelernt, also in der letzten Folge, aber Forrest, der wirkt sowas von uninteressiert an der Menschheit oder irgendwas. Also als hier auch die Senatorin da war, da hat er auch gesagt so, National Security, I don't give a fuck oder sowas. Also das ist ja mir komplett egal.
Ja, deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass er sagt, weißt du, sobald ich meine Tochter irgendwie hier wieder habe oder das, was ich möchte von ihr habe, dann stelle ich den Source Code ins Netz.
Ich glaube, er ist eher so ein hinter mir die Sintflut-Typ. Also ich glaube, das ist ihm, na, mal schauen.
Ah, okay, interesting. Jedenfalls geht es um Kollateralschäden für, dann nennen wir es nicht das größere Gut, sondern nennen wir ein größeres Gut. In diesem Fall natürlich Forests.
Ja.
Überlasst mir es so. Wir sehen noch diese Liebeserklärung von den beiden, was ich auch irgendwie ganz süß finde, wobei ich aber weiterhin auch immer denke, auch Sergei, die beiden sind für mich halt emotional immer noch sehr, weißt du, als ob sie wirklich immer so auf Valium sind, so ein bisschen.
Mhm.
Aber ja. Ne, das scheint ja auch, das ist vielleicht auch einfach so. Es gibt ja auch einfach Menschen, die so sind. Und dann würde ich einfach zur nächsten Szene kommen, denn ich muss sagen, das war eigentlich meine Lieblingsszene. Die Universität. Katie sitzt in der Vorlesung.
Ja.
Insgesamt finde ich es Wahnsinn, dass wir wirklich in einer Folge so viel mehr von Katie erfahren und irgendwie, wie gesagt, ich muss die Leute ja nicht sympathisch finden. Ich finde Katie weiterhin nicht eine besonders sympathische Person, aber dass ich irgendwie einen emotionalen Zugang habe zu ihr, dass ich weiterhin, also auf einmal verstehe, wer sie ist und was ihre Agenda ist oder warum sie die Dinge tut, die sie tut. Und da würde ich behaupten, dass ich jetzt so ein viel besseres Bild von ihr, Bild im Wahnsinne des Wortes hatte, in dieser Universität. Boah, bist du der ganzen Vorlesung gefolgt, inhaltlich?
Willst du sie nochmal zusammenfassen? Doppelspalt?
Also ich wollte gerade sagen, ich war auf Doppelspalt-Experiment, genau, Two-Slit-Experience. Ja. Ich habe es durchgelesen auf Wikipedia. Hattet ihr es wirklich?
Ja, also ich hatte Physik auch noch in der Oberstufe, da hatten wir das mal. Das fand ich damals auch schon total, ja, das war so das erste Mal, dass die Physik richtig die Grenzen meiner bisherigen Realität gesprengt hat. Weil ich dachte, das kann ja gar nicht, also ich verstehe es auch bis heute nicht, es kann nicht sein. Naja, aber du hast es nochmal nachgegoogelt.
Ich habe es nochmal gut, ich war auf Wikipedia, ne? Ich glaube nicht, dass ich, obwohl ich es gelesen habe, jetzt dir genau erklären kann. Vielleicht kannst du es genau erklären. Ich weiß gar nicht, ob wir auch wirklich im Detail erklären müssen. Was ich nur sehr.
Ich glaube lieber nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich traue euch. Also ich habe Physik abgewählt. Ich hatte Chemie nachher in der Oberstufe. Sorry. Was ich nur ganz interessant finde, deswegen würde ich jedem fast raten, nochmal auf die Wikipedia-Seite zu gehen, denn was ich nämlich super fand, so wenn du ein bisschen runterscrollst, so unter der Falz, sind dann vier Bilder von den Interferenzmustern, die entstehen, wenn halt eine verschiedene Anzahl von Elektronen da irgendwie draufgeballert wird auf dieses Experiment. Und was ich so interessant finde, diese Interferenzmuster, die unterschiedlichen, sehen genau aus wie das Krisselkrassel.
Ja.
Und das fand ich so geil, weil ich halt genau dachte, so auch wie interessant, vielleicht hat Garland sich wirklich damit auseinandergesetzt und ist durch diese Bilder, natürlich vielleicht nicht die von Wikipedia, aber generell diese Interferenzmusterbilder dieses Doppelspaltexperiments darauf gekommen, visuell das so krissel-krassel zu machen.
Ja, da habe ich auch in einem Interview mit ihm drüber geredet, tatsächlich auch. Und er hat wirklich auch bestätigt, dass alle visuellen Inspirationen, was das Technische angeht, in Devs immer von echten physikalischen Bereichen stammen. Also er hat da nichts irgendwie frei erfunden. Er hat sich da echt viel Gedanken gemacht, er und sein Art Department.
Wahnsinn. Also das fand ich wirklich, wirklich toll. Generell fand ich interessant, dass wir sehen ja in dieser Vorlesung auch, dass Forrest mit einer anderen Frau da drin ist und dann bewusst Katie sozusagen dazu bringen möchte, sich aufzuregen. Und ich finde das
genau, das war ja diese Professorin, ne? Die eine Freundin von ihm, die ihr überhaupt den Tipp gegeben hat, dass da eine der klügsten Studentinnen der letzten 10 Jahre oder überhaupt gerade dabei ist.
Und ich fand auch schon Wahnsinn, wie Katie da so in der ersten Reihe sitzt, ne? Ganz vorne, ganz alleine vorne, ne? Nicht irgendwie so mit den Cool Kids hinten oder auch nichts aufschreiben muss oder irgendwas.
Sagt, ne? Auch schon so viel, ne? Einfach, wo sie sich hingesetzt hat. Das ist so genial.
Und dann wirklich auch dieses, so ist so die Professorin da, hält ihren Monolog und dann, dass sie einfach sagt, irgendwie Bullshit, ne? Also, Wahnsinn.
Ich liebe solche Szenen in Filmen, also, oder auch allgemein im Fernsehen. Das ist ja auch sowas typisch Amerikanisches, ne? So das mutige Individuum mit Rückgrat wehrt sich gegen die Allgemeinheit oder gegen die Mehrheit, so aufstehen. Und auch wenn Katie da jetzt in dem Fall auch ultra unsympathisch war, aber ich dachte mir auch so, ja. Also ich fand, die Professorin wirkt ja auch total nett. Sie ist ja auch total cool damit umgegangen. Sie hat jetzt nicht irgendwie gesagt, wie kannst du es wagen, meine Autorität hier in Frage zu stellen, sondern sie hat sich ja wirklich auch inhaltlich auf den Diskurs eingelassen. Aber krasser Boss-Move von Katie. Und dann auch rauszugehen noch, okay, so long, Dweeps.
Das würde ich jetzt auch immer sagen. So long, Dweeps.
Also ich glaube, so ein Moment ist blöd, selbst in echt zu erleben, in dem Raum zu sitzen, weil die Spannungen einen dann, glaube ich, einfach vernichten. Aber das in der Serie zu sehen, ist einfach so befriedigend.
Ja, weil es auch genau das wieder, es zeigt uns sehr viel über ihren Charakter, ohne es explizit auszusprechen. Und das ist ja einfach, finde ich, ich meine, Show Don't Tell, wir haben jahrelang wie oft darüber gesprochen. Aber ich finde, das ist wirklich in dieser Szene auch perfektioniert, ne? Und natürlich ist sie unsympathisch. Was für eine Bitch. Wäre ich da in der Vorlesung gesessen und Katie wäre rausgegangen mit So Long, du hätte ich gesagt, oh Gott, wieder hier Katie, die Oberbitch, ne? Wieder am Werk, die immer denkt, sie ist schlauer als alle anderen.
Ja, ist sie anscheinend auch. Ja,
ist sie
das
auch.
Das muss ja auch total frustrierend sein. Man kann ja ihre Wut dann auch, ich würde gerade sagen, ich kann das auch nachvollziehen. Aber man kann ja ihre Wut total nachvollziehen, wie das Leben sein muss, wenn einfach jeder Mensch in jedem Raum immer dümmer ist als man selber. Denn man fühlt sich ja wahrscheinlich auch total einsam und andauernd regen einen Dinge auf, weil die anderen alles immer falsch machen oder falsch sehen oder sie langweilen mit ihrer Dummheit. Also da ist einfach so viel Wut aufgestaut. Das ist die große Tragödie anscheinend in ihrem Leben, dass sie nie jemand auf ihrer Höhe gefunden hat.
Ja, und das Interessante ist ja, dass normalerweise würde ich ja denken, dann tu doch zumindest so, Katie. Tu doch so, als wärst du ein Tick dümmer und spiel einfach die Rolle mit, die du in dieser Gesellschaft spielen musst. Aber nö, tut sie nicht. Katie sagt einfach, nee, fuck you, weißt du, so long, Dweeps, ihr seid alle viel dümmer als ich.
Ja, sie ist ja nicht das Problem, alle anderen sind ja das Problem. So. Die Welt ist ja falsch, nicht sie.
Ne? Und sie will gar nicht mitspielen. Und das finde ich, genius. Also das, fantastisch. Also ich fand es wirklich eine super Szene. Was ich nur ganz interessant fand, was ich noch minutiert hatte in diesen ganzen Theorien, die da abgefeuert werden von der Professorin. Mhm. Ich dachte auch, wir müssten eigentlich auch nur noch so einen Podcast führen mit irgendwie hier Kopenhagen-Theory und so Model und was auch immer da alles genannt wurde.
Mal Professor Harald Lesch einladen, vielleicht hat er Zeit.
Guck mal gerade, ich hatte mir irgendwo auch aufgeschrieben, wie die heißen, weil ich finde, die haben ja immer so schöne, The Everett Interpretation, ne? Als die mir nicht gefallen ist, dachte ich mir so, hups, nanü, die kennen wir doch schon. Ist dir das auch aufgefallen?
Die Everett Interpretation? Mhm. Wann wurde die erwähnt?
Ich meine, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, war das doch die Interpretation oder das die Formel, die Linden benutzt hat, um diese verschiedene Weltgeschichte zu projizieren, bevor er entlassen wurde. Ich bin relativ sicher, aber vielleicht könnt ihr uns da auch nochmal schreiben, dass er meinte so, ich habe irgendwie Everett angewandt und deswegen können wir jetzt hier Krissel-Krassel Jesus, weißt du, perfekt klar sehen. Und da war doch dann, ne, Forrest so puppig und meinte, nein, ich will unseren Jesus sehen. Und ich glaube, das würde nämlich Sinn machen, weil Katie ja auch eher so sie sieht ja auch alles im Pornokino jetzt in dieser Folge so ganz, ganz klar und sieht dann ja auch so jetzt, vor allem wenn sie rausgeht aus der Universität, diese ganzen Varianten, wie sie rausgeht. Also die eine Variante, wo sie ihre Tasche hinwirft, die andere Variante, wo sie, weißt du, schnell geht, langsam geht. Und deswegen dachte ich so, ja, vielleicht ist das sozusagen, wenn
das
Katie...
Das ist echt spannend. Everett, das müssen wir nochmal nachchecken, auf jeden Fall, ja. Weil das, genau, das erklärt, wie du ja gesagt hast, dass sie eben nicht jetzt hier zu ihrem Forrest hält und einfach auch sagt, oh, wie konntest du es wagen, Linden, sondern dass sie so gleich so ist, Everett, dann müsste es vielleicht gehen, weil das ja anscheinend etwas ist, womit sie auch d'accord geht.
Genau, okay, und sie sagt, ich glaube auch, wenn ich habe nochmal ein bisschen zurückgespult, in dieser Diskussion mit der Professorin sagt sie ja auch, es ist sozusagen mit diesen verschiedenen Welten, dass das sozusagen bewiesen ist, ne? Von Fakten und der Mathematik und dass dann die Professorin sagt, ja, ist aber nicht bewiesen in der realen Welt, so ungefähr.
Ja.
Also das Everett habe ich mir gemerkt von den ganzen Theorien, die da runtergeballert wurden. Und wie gesagt, ich finde, es würde auch Sinn machen in der visuellen in der visuellen Darstellung der Folge mit diesen verschiedenen Varianten, die wir immer sehen, die Katie guckt und die Klarheit auch des Bilds.
Ja, aber das ist ja allgemein auch ein großes Ding, dass sie den Linden-Algorithmus jetzt voll übernommen hat.
Finde ich echt super. Und ich finde auch interessant, dass natürlich jetzt auch vielleicht Katie und Forrest natürlich andere Agendas haben. ne, eine andere Agenda haben, so rum. Wir erfahren nämlich auch kurz, dass dann also hier Forrest ihre Universitätsgebühren scheinbar auch übernommen hat, dass Katie wohl auch aus etwas ärmeren Verhältnissen kommt, finde ich auch ganz interessant.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, oder sie hat halt den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen. Das würde mich bei ihr jetzt auch nicht wundern.
Stimmt.
Sie ist ja so ein kleiner Punk irgendwie da. Also jetzt nicht optisch, aber sie scheint ja sich mit allen Autoritäten irgendwie anlegen zu wollen. Außer mit Forrest. Weil Forrest ihr wahrscheinlich einfach intellektuell gewachsen ist.
Stimmt. Ja, auch eine interessante Theorie. Stimmt. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zu dem, wo ich dachte, das ist so der größte What-the-fuck-Moment. Und zwar die, ich habe es genannt hier in meinen Aufzeichnungen, die extrapolierte Maus.
Oh ja. Das war einfach auch visuell einfach so schön schon wieder. Das war wirklich so Devs, so gut, wie es überhaupt werden kann.
Ich wollte gerade sagen, also dieses Labor allein, ne, wie es aussah, dieser Tisch, ne, wo dann noch der so golden mit diesen Eingravierungen drin, dann diese Mikroskope, die darunter hingen oder die Scanner oder was auch immer das im Endeffekt waren. Es war bezaubernd schön, wirklich fantastisch.
Und das zeigt ja auch wieder immer dieses wiederkehrende Motiv, dass Wissenschaft und Religion da einfach verschmelzen so, oder dass Wissenschaft einfach was Göttliches erhält, so die Apotheose der Wissenschaft oder so, dass das alles so wie so ein Altar wirkt. Das ist natürlich ein Labortisch, aber es ist eigentlich gleichzeitig auch ein Altar, wie wir durch die Farben, durch die, ich weiß nicht, ob man es als Musik bezeichnen kann, aber durch die Klänge hören können. Und es hat ja auch was Schöpferisches so. Also die Entwickler werden ja wirklich da gerade auch zu Göttern mit dem, was sie vorhaben.
Ja, du hast recht, das sind wie so Opfergaben, ne? Goldene Opfergaben, oder zumindest das Surrounding ist ja auch Gold, ne? Wie in so einem, weiß nicht, so einem Pharao oder so. Interesting. Könntest du aber jetzt nacherzählen, was da für Tests genau gemacht wurden oder was sozusagen das Fazit dieser Folge war?
Ich glaube, dass sie eben verschiedene, erstmal relativ kleine Organismen auch wieder genommen haben oder Objekte und dann mit dem Devs-Algorithmus versucht haben, die quasi digital zu kopieren, aber jetzt nicht einfach zu scannen oder so, was ja einfach nur eine Art Foto ist, sondern neu zu errechnen aus dem Nichts quasi und dann zu vergleichen, wie ähnlich die dran sind. Und das Spannende ist ja dann auch am Ende, wenn wir jetzt da schon mal da auch hinspringen können, wenn wir bei dem Experiment bleiben, dass wir da am Anfang die tote Maus haben, die dann echt auf dem Labortisch liegt. Aber in Devs wird sie ja lebendig. Das heißt, der Algorithmus rechnet es weiter, wie die Realität aussehe, in der diese Maus nicht tot wäre. Und daraus ausgehend von diesem kleinen Fixpunkt der Maus, diesem kleinen, das ist jetzt einfach der Anker des gesamten Universums, diese kleine Maus, wird dann der ganze Rest auch neu berechnet. Und dann sehen wir dann ja auch Forrests Gesicht als erstes.
Genau, das fand ich nämlich auch so interessant. So habe ich es nämlich auch verstanden, dass dann durch die Berechnung von diesen Objekten im Raum kann auch der gesamte Raum berechnet werden, nämlich ein Forrest, ne, der sozusagen einfach nur im Raum besteht.
Ja.
Oh Gott, aber da hat echt mein Kopf auch so ein bisschen gerauscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das irgendwie zu versuchen zu verstehen.
Ja, und das bringt für mich auch eine ganz neue Erkenntnis auch noch, was Forrest mit Devs überhaupt vorhat. Weil bisher dachten wir, er benutzt Devs als so eine Art ultra kompliziertes Fotoalbum, wo er eben nochmal alte Momente seiner Tochter nacherleben kann. Aber jetzt verstehen wir auch, warum es auch wichtig ist, die Zukunft zu rechnen. Und wie wir auch sehen, man kann anscheinend Mäuse auch wieder lebendig berechnen. Also warum sollte das nicht auch mit seiner Tochter gehen, mit Amaya?
Ich wollte gerade sagen, es ist super spooky, ne? Ich dachte auch an so einen Frankenstein oder so, ne? Es ist irgendwie spooky. Aber ja, ich glaube, da wurde es schon sehr deutlich, was er da wirklich mit vorhat.
Obwohl das ja dann auch wieder, also wenn das wirklich das Ziel dann am Ende sein sollte, dass er einfach eine neue Amaya schaffen will, dann frage ich mich nicht, ob es leichter wäre, wenn er ein Team von Biologen angeheuert hätte, die dann einfach DNA seiner Tochter nehmen und da irgendwie einfach eine neue züchten würden, weil das ist, glaube ich, also gut, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in dem Bereich, aber ist das nicht eh schon möglich? Also man kann ja auch Schafe klonen und so weiter.
Ich hatte Chemie, Björn, sorry. Ich habe auch Bio abgewählt.
Dafür hast du gelernt, wie man Meth kocht.
Ja. Stimmt, ich kannte auch ein paar Chemiker in einem Studium. Immer gut, in Wohnheim auch Chemiker zu kennen.
Was ich auch total toll fand an der Szene, ist noch kurz weiß ich nicht, wie die Szene eben gestaltet war oder die Bildkomposition, wie die drei kleinen Engel sozusagen, also Linden, Stuart und Katie da am PC sitzen und Forrest mit dem Rücken zu ihnen steht und so, weiß ich nicht, schwerfällig in die Ferne blickt oder nach draußen blickt. Das gibt dem irgendwie auch wieder, auch seinem Charakter, sowas Göttliches, einfach sowas Erhabenes.
Ja, vor allem, sie stehen ja auch vor den Rechnern, ne? Sie stehen so aufgereiht irgendwie.
Sie stehen, sie sitzen nicht? Okay, nee,
im Kopf, sie stehen.
Bei mir sitzen sie gerade, ja.
Und ich fand generell auch, was ich ja potenziell auch sehr mag, die Computeranimationen waren jetzt nicht so super, super, super Computeranimationen, sondern es waren so wie so schwarz-grünen Monitore. Und ich weiß ja nicht, ich kenne noch diese schwarz-grünen Monitore früher bei irgendwie einem C64 oder so, haben wir Spiele gezockt auf diesen Monitoren. Und natürlich war die Pixel waren viel, viel größer, aber daran erinnerte mich das visuell auch. Und das liebe ich ja auch immer bei so Near-Future-Geschichten, wenn du halt nicht in der Ästhetik denkst, du musst jetzt die zukunftsartigste Darstellung von Computern und sowas machen, irgendwann wird es immer veraltet sein, sondern zeig sie in einem Oldschool-Format, dann werden sie besser altern.
Genau, wenn es ein bisschen abgespeckter ist einfach, dann ja. Ja, und mit Windows werden die da eh nicht arbeiten, ne? Also.
Ich glaube auch nicht. Jo, aber Wahnsinn, dann würde ich eigentlich weitergehen, oder? Mit der Szene, oder hast du noch irgendwas dazu?
Nee, aber für mich auch eines der Highlights. Also neben der Tiananmen-Rede von Canton war das so für mich eigentlich das Größte. Und die Vorlesung.
Und die Universität, sorry, genau. Die Uni. Denn wir sehen jetzt nämlich auch eigentlich eine sehr traurige Szene natürlich, die den Unfalltod von Amaya, also Forrest, und wie es dazu kam. Wenn ich das kurz richtig verstanden habe, da ist seine Frau und Mutter von Amaya ist über einem Stoppschild gefahren, ne, während er mit ihr telefoniert hat. Hast du jetzt daraus abgeleitet, dass er schuld war an dem Unfall, oder glaubt er sei schuld, weil er mit ihr telefoniert hat in dem Moment? Glaubst du, das sollte noch suggeriert werden?
Also ich persönlich würde ihm keine Schuld zuschieben, weil er einfach niemals das gewollt hätte oder auch wahrscheinlich nie vermutet hätte, dass es realistisch passieren könnte. Aber natürlich, glaube ich, gibt er sich die Schuld.
Ja. Das fand ich nämlich ganz interessant. Es war so, dem Zuschauer wurde eigentlich überlassen, ob er das jetzt daraus interpretiert oder nicht, ne? Weil ich denke ja immer, weißt du, wenn Leute telefonieren beim Autofahren und ich mit denen telefoniere und es passiert ein Unfall, würde ich ja immer denken, oh Gott, waren sie zu abgelenkt? Also klar, telefonieren jetzt nicht mit Hand, sondern mit Lautsprecher, ne?
Das ist natürlich dann auch die Frage, wer wen angerufen hat oder auch wer jetzt, also von wem der, ein wichtiger Dialog war ja auch noch, dass seine Frau anscheinend gesagt hat, was wir essen, das können wir auch noch in 30 Sekunden besprechen, und dann sagt er, oder wir besprechen es jetzt sofort, und das war ja quasi das Letzte auch, was sie voneinander gehört haben. Das heißt, er ist nicht nur derjenige, der sie angerufen hat, oder ich weiß nicht, ob sie ihn angerufen hat, aber er ist derjenige, der das Telefonat mit diesem kleinen Witz so verlängert hat, dass eben das Unglück geschah.
Genau, ich hätte dann im Endeffekt gedacht, dass er nicht denkt unbedingt, dass er jetzt die große Schuld daran trägt, sondern dass es einfach natürlich in der Szene sehr gut passte, wenn er mit ihr telefoniert, dass er rausgeht und guckt, wo sie ist, so ein bisschen, weißt du, dass die Szene einfach nochmal verstärkt wird. Ich weiß es nicht genau. Also ich denke, wie du schon sagtest, jeder Mensch wird sich automatisch irgendwie eine Mitschuld geben, obwohl ich auch glaube, dass er natürlich keine Schuld damit trägt irgendwie. Die Varianten, die wir dann sehen vom Unfall, und würde ich wieder auf Everett schieben. Was ich jetzt immer machen werde.
Ja, und auch das ist einfach so ein Stilmittel bei Devs, was sich jetzt so etabliert hat, was ich auch total toll finde. Einfach diese verschiedenen Welten in Welten, dass wir die gleichzeitig sehen. Finde ich auch visuell total ansprechend.
Obwohl ich hier sagen muss, dass mir doch sehr auffiel, was sozusagen das CGI irgendwie auch war. Ich fand, teilweise wirkte es doch sehr CGI-ig, sag ich mal. Ne, bei dem Unfall.
Ja, ich habe für sowas so nicht so ein gutes Auge. Für mich ist irgendwie alles, selbst irgendwelche schlechten Drachen, denke ich mir immer, oh ja, schön.
Weil das war ja so der Effekt wie bei Lilly auf der Autobahn, und ich finde, da hat er sehr viel besser ausgesehen, weil du ihn so einmal nur ganz kurz gesehen hast, und jetzt siehst du ihn halt doch für ein paar Sekunden länger in vielen Varianten, und dann finde ich, werde ich so ein bisschen rausgezogen aus der Szene. Aber ich gebe dir recht, dieses Stilmittel ist natürlich Bombe.
Ja.
Und wir sehen dann natürlich einen Jamie, der seine Familie in Sicherheit bringt, wo ich auch dachte so, interesting, ne? Also er schützt seine Familie, und ich habe das so interpretiert, dass er jetzt natürlich auch sich wehrt gegen die klare Vorgaben von Canton.
Ja, er hat sich jetzt dafür entschieden, Lily nicht allein zu lassen.
Und ich fand auch ganz interessant, wie er mit ihnen spricht, ne? Also, dass Jamie da auch wirklich das absolut, was für ein Good Guy Jamie ist, oder? Das wurde doch, glaube ich, auch. Ne? Einfach, er ist der Good Guy, absolut. Und dann kommen wir noch zu einer sehr merkwürdigen Szene, finde ich, ganz kurz, wo Kenton auch mit Katie und Forrest spricht und so ein bisschen rumpupt, dass er nicht ins Gefängnis gehen will, wegen derer Scheiße. Und Katie auch wieder so einen Power-Move macht im Sinne von, nö, du kommst nicht ins Gefängnis und du musst auch Lily nicht umbringen oder irgendwas, was du dir da vorstellen. Es wird anders kommen. Du hast vielleicht gar nicht die Macht, sie umzubringen, so ungefähr. Wo ich auch dachte, was für ein krasser Battle zwischen diesen beiden Parteien, die ja eigentlich eine Partei sind.
Wo er dann auch gleich denkt, was, nennst du mich schwach? Moment mal. Er ist ja auch gleich total angefressen, als sie das sagt, du hast nicht die Macht.
Wo ich dann aber auch wieder denke, ne, eigentlich müssten doch Katie und, ich weiß nicht, ich denke mal, Katie und Forrest müssten eigentlich doch mehr wissen über Kenton.
Ja, und ich verstehe auch wirklich nicht, warum sie ihn nicht mittlerweile einweihen. Ich meine, wenn man jemandem vertrauen kann, dass er auf Geheimnisse aufpassen kann, dann ist es ja wohl ein ehemaliger CIA-Agent. Also, ich glaube, für ihre Seite würde es viele Vorteile bringen, wenn Kenton auch involviert wäre oder im Boot säße.
Zumindest es würde keine Nachteile bringen, würde ich denken. Oder?
Na, weil ich glaub, außer er räumt sie aus dem Weg und benutzt dann Devs und wird irgendein Superschurke, der damit die Weltherrschaft an sich reißt. Aber ich glaube, diese Ambition hat er jetzt auch nicht mehr in seinen alten Tagen.
Wer weiß.
Oder vielleicht, um China zu zerstören.
Ich wollte gerade sagen, gegen China.
Ja.
Interesting.
Ja, also es würde vieles leichter machen, wenn Kent einfach Bescheid wüsste. So diesem Konflikt kann ich deshalb auch nicht viel abgewinnen, weil ich mir denke, redet doch einfach.
Und dann die finale Szene, Jamie klettert durch ein offenes Fenster, wo ich auch dachte, so holy shit, ich meine, so wie zugedruckt und apathisch muss Lily sein, dass sie noch nicht mal irgendwie aus dem Fenster hätte klettern können, was offen ist. Und Jamie befreit sie und trägt sie halb angezogen da irgendwie raus. Und wir haben wieder natürlich diese schöne Rahmen wieder mit demselben Song vom Anfang.
Ja.
Hui. Wahnsinn.
Hui.
Also ich war sehr geflasht nach der Folge. Mein erster Punkt war, oh Gott, Katie, ich mag dich. Also ich mag den Charakter der Katie. Mhm. Nicht, dass ich mit der irgendwas zu tun haben möchte in real life, potenziell, aber ich...
Sie ist einfach spannend.
Total. Und ich finde sie auch so tausendmal interessanter als eine Lily.
Mhm. Ja, oder auch als Forrest, finde ich. Also ich finde Katie auch mittlerweile echt eine der spannendsten Figuren, wenn ich die... Ja. Insgesamt finde ich bei der Folge aber auch auffällig, oder wolltest du noch was zu Katie sagen?
Ich wollte noch was zu Katie sagen, denn was mir hier noch auffällt, ist, eigentliche Ende ist ja nicht nur, dass also Lily befreit wird, sondern dass wir auch Katie am Ende nochmal kurz sehen, wie sie da im Pornokino sitzt und fast so ein bisschen wie lächelt.
Wie hast du das interpretiert?
So habe ich es interpretiert, dass im Sinne von, also das war was ich glaube, was passiert ist, denn wir sehen ja noch so dieses... Ich habe das Gefühl, dass jetzt sie im Pornokino einfach gecheckt hat, ob es so ausgeht, wie sie dachte, dass es ausgeht. Ob noch alles so stimmt, ob alles noch so passt.
Ja, das denke ich auch, ja. Na, und manche hatten es ja auch so interpretiert, was ich so auch gelesen habe, dass sie sich freut, dass Jamie tapfer ist und jetzt hier seine Freundin rettet, dass sie sich so denkt, oh, süß. Aber das, glaube ich, ist ihr auch komplett egal.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch. Also das ist ihr wirklich schnurzpiep egal. Ich glaube wirklich, sie will, dass ihre Wellen, ihre Zeitlinie irgendwie noch richtig läuft. Denn das, was sie vorher ja auch zu Kenton sagte, im Sinne von, er wird keine Kraft haben, also er hat keine Macht darüber, was mit Lily geschieht, weil sie vorher wusste, dass Jamie sie befreien wird und sie jetzt nochmal checkt, ob das auch wirklich passiert. Und ich dachte am Ende so, sie lächelt, weil ihr Plan, ihr Masterplan irgendwie ausgeht. Aber das letzte Bild, was wir ja noch sehen, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist, dass wir ja Lily so ein bisschen sehen, wieder sich so rumrollend auf diesem goldenen Hintergrund von Devs, in diesem goldenen Käfig geradezu und, wie ich denken würde, ja auch weiterhin stirbt.
Ja, möglich. Also es sieht aus, als wäre das Lily und es sieht aus, als ob sie stirbt. Dann kann man nur hoffen, dass vielleicht wirklich ein Fehler in Lindens Everett-Lösung liegt. Das Forrest hat ja gesagt, es können sich Dinge auch verändern. Vielleicht ändert sich das ja auch, dass sie eben nicht stirbt.
Deswegen.
Also der Algorithmus ist ja nicht perfekt, das habe ich mir auch bei den ganzen Flashbacks gedacht. Irgendein Haar ist in jeder Szene falsch. Oder zwei, oder drei. Oder irgendein Wort ist falsch. So, vielleicht ist das Go-Spiel falsch, vielleicht hat eigentlich ihr Vater gewonnen oder so. Also diese ganzen Flashbacks, das finde ich allgemein auch ein total tolles Stilmittel, dass die Flashbacks jetzt nicht einfach nur so mit einem Schnitt drin sind, sondern dass wir die wirklich so eingerahmt haben, dadurch, dass Katie sich das alles anschaut. Das kannte ich jetzt bisher aus einer Serie auch noch nicht, dass quasi eine Figur so diese Memory Road nochmal runtergeht, bewusst. Aber theoretisch alles, was wir gesehen haben, war auch nicht hundertprozentig das, was es war, weil Devs ja nicht perfekt ist.
Ich wollte gerade sagen, man hinterfragt sich ja immer, ne? Und du hast absolut recht. Ich meine, wie Forrest ja auch richtig sagte, das kann auch nur ein Haar an Jesus falsch gewesen sein und dann ist es nicht mehr unser Jesus. Ne? Und ja, auch in der Szene, wo sie aus der Universität geht, wenn sie links rumgeht oder rechts rumgeht oder die Tasche hinwirft oder nicht, es kann eine andere, ne, Zeitlinie sein.
Ja.
Interesting. Und deswegen fand ich es nämlich auch ganz interessant. Also ich habe das Gefühl, dass natürlich Jamie hat Lily befreit, aber was jetzt die Vorausschau angeht mit Lily und dem Sterben innerhalb des goldenen Käfigs von Devs, ist noch nicht fix-fix. Das ist fix, aber nicht fix-fix.
Genau. Und was ich auch noch einen sehr wichtigen Punkt finde, ich glaube nämlich, das Doppelspalt-Experiment wurde ja auch nicht unnötig da eingebracht, weil ein wichtiger Teil von dem Befund ist ja auch, dass der Akt des Beobachtens auch den Auskommen eines Experiments verändert. Und Katie hat genau das getan, die ganze Folge.
Interesting, du hast so recht, das fand ich nämlich auch interessant. Ne? Wie verändert sich etwas, wenn du es beobachtest? Ne? Wahnsinn.
Ja.
Du hast absolut recht, Doppelspalt. Ich bin immer noch neidisch, dass ihr das wirklich in der Oberstufe gemacht habt. Ich glaube, dann hätte ich das gewusst, also würde ich das heute wissen und würde ich zurückreisen können und das ändern können, würde ich sozusagen, hätte ich das damals gewusst, dass ich Doppelspalt in der Oberstufe mache und das irgendwann in der Serie dann vorkommt, hätte ich Physik nicht abgewählt.
Ja, Physik ist eh total toll. Das ist nicht nur wie Mathe immer nur Zahlen, sondern auch total praktisch. Und
na gut, damit, Mathe ist ja auch nicht nur praktisch, nicht nur Zahlen. Du machst ja auch nachher sehr, sehr ein bisschen abgehobenere Sachen mit Mathe.
Ja, aber besser als Chemie, wo du wirklich nur die ganze Zeit hier diese, wie heißt das, Strukturformeln oder Gleichungen.
Ich mochte Chemie.
H4O2.
Nein, wir haben auch ganz tolle Experimente gemacht.
Das ist für mich so wie Lego-Spielen oder so.
Ich glaube, es kommt ja immer darauf an, welchen Lehrer du hast oder Lehrerin. Und
ja, meine Physiklehrerin war total toll, ja. Frau Gartner.
Und bei uns war es genau andersrum. Wir hatten einen tollen Chemielehrer und Physik ging gar nicht. Und deswegen, aber du hast natürlich recht, ne? Aber Doppelspalt, ich würde das echt gerne nochmal sehen, irgendwie in live. Naja, vielleicht irgendwann. Vielleicht gibt es mal eine Ringvorlesung oder sowas an der Uni. Ja. Jo, ich überlege mal gerade. Ich habe hier noch Lily, Katie und Jamie. Was haben wir noch für Fragen? Ich glaube, meine Fragen wurden alle beantwortet. Hast du noch irgendwas?
Meine auch. Ich wollte noch allgemein zur Episode fragen, weil du meintest, du hast, glaube ich, das Wort bombastisch auch benutzt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang genau. War das für dich jetzt eher eine bombastische Folge, eine actionreiche Folge? Weil ich habe mir in meinen Notizen auch einfach Verschnaufpause hingeschrieben. So ganz viel ist jetzt bei Devs in den letzten Wochen eskaliert, sodass oft auch nicht die Zeit war, jetzt Charaktermomente zu bringen oder irgendwie zu erklären, warum die Figur das und das tut oder wie ihre Vergangenheit war. Und genau das kriegen wir jetzt. Das war für mich wie so ein, wir drücken mal kurz auf Pause und gucken jetzt noch einmal kurz nach hinten, bevor es jetzt wirklich noch weiter nach vorne geht.
Ich glaube, es ist ja immer die Frage für mich, wie man es definiert. Ne? Also ich gebe dir recht. Wahrscheinlich denken manche, für die ist dann Bombast im Sinne von, dass da irgendwelche Actionsequenzen passieren oder besonders krasse visuelle Szenen oder irgendwas. Für mich war halt wirklich das Bombastische daran, echt diese Charakterzeichnung. Ja, vielleicht ist Bombast auch das falsche Wort dafür. Ich glaube, du hast recht.
Faszinierend oder?
Ja, aber es reicht nicht. Weißt du, es muss größer sein.
Okay. Umwerfend, überwältigend.
Noch größer, noch mehr.
Sehr überwältigend.
Dann klingst du wie Katie, weißt du? Oder wie Lily, so zurückgenommen. Nee, also ich muss wirklich sagen, es war für mich ich war so dankbar, weil ich glaube, das war immer eigentlich mein größtes Problem weiterhin mit Devs. Mir hat noch eine Freundin hat mir gesagt, ich kann Lily nicht ganz verstehen, weil ich sozusagen mich nicht identifizieren kann mit ihr. Ich widersprechen würde, weil ich mich wirklich nicht mit jedem Charakter mit dem Hauptcharakter in einer Serie identifizieren muss. Wie gesagt, ich brauche nur eine Art von emotionalem Verständnis, warum die Personen das tun, was sie tun. Und ich habe das Gefühl, dass ich so dankbar war jetzt und diese Folge als so bombastisch für mich einfach darstelle, weil ich endlich mal verstanden habe, zumindest glaube ich das, warum wer Katie ist und warum sie die Dinge tut, die sie tut. Und das hilft mir schon so sehr, da irgendwie einen Zugang zu finden. Und deswegen ist für mich das der Bombast, der emotionale Bombast.
Ja, ich weiß nicht, bei dieser Frage, wie viel ich über die Hauptfiguren wissen muss, bin ich immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich kann tatsächlich auch mit solchen weiße Seitenfiguren viel anfangen, also so Blank Page Character oder so, wie man das nennen will. Das ist einfach, wir wissen sehr wenig und deshalb kann ich eigentlich alles da auch so drauf projizieren. Also für mich ist das kein Problem. Ganz mini Spoiler zu dem neuen Film Tenet. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, was viele gesagt haben, dass man viel zu wenig über den Protagonisten weiß, der auch dort nicht mal einen Namen hat, sondern nur Protagonist heißt. So. Und ich fand, das hat bei dem Film jetzt oder eben auch für mich bei der Serie Devs echt wenig dazu beigetragen, dass ich weniger Genuss dran habe. Also vielleicht ist es auch eine Typfrage. Mir persönlich fehlt das nicht so dolle.
Ja, interesting. Ich weiß es auch nicht. Also schreibt uns auch gerne, wie ihr das seht. Mhm. Podcast@serienjunkies.de. Ich glaube, mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig. Und deswegen war ich so dankbar und so glücklich in dieser Folge. Ich fand aber generell auch die ganzen Punkte, die wir besprochen haben, also Katies Vergangenheit, Lillys Vergangenheit, das Experiment per se. Wir haben ja auch fast erfahren, was Forrest da wirklich vorhat mit seiner Tochter. Also ich fand, da war auch wahnsinnig viel drin. Deswegen würde ich es gar nicht so nennen, dass es auf Pause gedrückt wurde, sondern ich fand, inhaltlich ging es ziemlich weit nach vorne.
Mhm.
Also in dem Verständnis, ne?
Nochmal zwei Schritte zurückgelaufen oder zurückgetreten, um noch mehr Anlauf zu nehmen jetzt für das fulminante Finale.
Deswegen, also für mich eine sehr, sehr gute Folge. Hast du noch einen anderen oder einen besseren Titel für die Folge?
Doppelspalt-Dinge.
Doppelspalt-Katie.
Doppelspalt-Katie. Das klingt aber komisch, nee, lieber nicht.
Ja, oh Gott, du hast recht, das geht nicht. Oh, okay.
Ja, Go, irgendwas mit Go.
Go, Go Katie.
Go Power Rangers. Go Katie. Ja, mit einem Ausrufezeichen, ja, ne? Weil wir Katie mögen.
Okay. Ich finde ja Katie im Pornokino auch schön, weil das suggeriert sozusagen, dass Katie halt, wie gesagt, ich glaube, wir alle würden ja irgendwelche Pornos gucken, aber nein, Katie guckt halt, ob ihre Zeitlinie noch irgendwie passt und stimmig ist.
Ja, Pornokino ist eh immer auch ein guter Titel. Das sieht dann viel. Das bringt viele Klicks, glaube ich.
Clickbaitiger.
Ja, im Katie im Sex-Porno-Kino.
Okay, dann sind wir durch damit. Ja, fein, gerne. Ich glaube, dann haben wir es. Dann würde ich noch einmal kurz... Ja, sorry?
Wir würden noch einmal jetzt unseren Inuit-Gesang anstimmen, oder? Das hatten wir ja vorher einstudiert.
Stimmt.
Den im Abspann.
Ich traue mich nicht, aber bitte mach's. War das ein Inuit? War das ein Inuit-Gesang? Hattest du es nochmal nachgecheckt?
Ja, also bei Reddit sind sich die Leute einig, es sind eher Inuit. Nicht mongolisch Kehlkopfgesang oder so, sondern Inuit scheinbar. Und es gibt auch Videos bei YouTube, die ziemlich toll sind. Da stehen dann zwei Inuit-Frauen, sich so ganz nah gegenüber, schauen sich in die Augen und ja, singen dann einfach so zusammen. Das ist total meditativ auch, total faszinierend.
ASMR?
ich weiß nicht.
Das ist die einzige Spiritualität, die ich kenne. Na gut, da werde ich mir auch nochmal anschauen. Ja, Feini, gerne. Dann danke ich nochmal ganz kurz dem Sponsor, den ich nochmal kurz nenne, und zwar den Freunden auch von Fox. Ihr könnt die aktuellen Folgen von Devs auf Abruf bei den bekannten PTV-on-Demand-Plattformen immer schauen oder die aktuelle Folge linear mittwochs um 21 Uhr auf dem Fox-Channel. Vielen Dank dafür und wie gesagt auch vielen Dank an euch, dass ihr mit uns da zugehört habt bei dieser neuen, faszinierenden, bombastischen oder wie auch immer gearteten Folge. Schreibt uns gerne, was ihr sagt zu Doppelspalt oder zur Spiritualität, zum Aquaman, der dann vielleicht kommen wird oder ähnlichem, an podcast@serienjunkies.de. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns geschrieben haben und die vielleicht heute noch nicht genannt werden können, aber wir hoffen, das dann auch in den weiteren Folgen machen zu können. Bjarne.
Genau. Ja, schaut AlphaGo, schaut Der dritte Mann, studiert Physik und ich freue mich, dass Jamie lebt. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ja, macht's gut.
Alles gesagt. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ciao.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.